Das Deutschland-Ticket. Ich finde, das ist eines der schönsten Projekte, die wir in der Regierung hingekriegt haben. Christian Lindner wollte auf gar keinen Fall das Tempolimit. Und dann war das über Stunden verhakt in diesem Koalitionsausschuss. Nichts ging vor, nichts ging zurück. Es war mitten in der Nacht. Am nächsten Morgen hat der Kanzler irgendwie den NATO-Gipfel verpasst. Und dann war irgendeine Pause und wir haben dann Pommes gegessen und standen in einer kleinen Gruppe zusammen. Und der Kanzler war dabei, Robert Habeck, ich und andere. Und Volker Wissing kam dann dazu und meinte, ich habe eine Lösung vielleicht, wenn ihr Grünen mitmacht.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man sich auch
darauf freuen. Das würden wir machen, hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit.
Das muss ich jetzt.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Ja, moin und guten Tag. Ihr habt wahrscheinlich schon drauf gewartet. Hier ist Jan Schipmann und ich habe natürlich eine neue Folge absolute Mehrheit für euch im Gepäck. Wisst ihr noch, die Grünen? 2021 haben sie noch nach dem Kanzleramt gegriffen und sind gescheitert. 2025 dürfen sie nicht mal mehr mitregieren. Und jetzt? Die mit Abstand bekanntesten Gesichter Robert Habeck und Annalena Baerbock sind raus. In den Umfragen sieht es dünn aus und das Thema Klima scheint kaum noch jemanden zu interessieren. Heute ist die grüne Fraktionschefin im Bundestag Katharina Dröge bei mir. Und die soll mir jetzt mal erzählen, wie es ihre Partei schaffen will, wieder neu durchzustarten. Los geht's. Herzlich willkommen, Katharina Dröge.
Hi, ich freue mich über die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Wie steht's denn aktuell um die Grünen so?
Gut, aber es könnte besser sein.
In welcher Hinsicht?
Also, wir sind jetzt in der Opposition und wir erleben, dass gerade das Thema, für das wir am meisten brennen, Klimaschutz, überhaupt nicht im Mittelpunkt steht. Mhm. Und darum müssen wir echt fighten. Und das ist der Teil, der besser sein könnte. Aber so wie wir jetzt in die Opposition gestartet sind, bin ich mit meiner Fraktion ganz glücklich.
Ist ja auch so ein bisschen so ein Moduswechsel, da reden wir gleich bestimmt auch nochmal drüber. Was mir aufgefallen ist, wenn man mal so zurückschaut, egal wann. Die Grünen hatten immer politische Promis in ihren Reihen. Ganz früher Joschka Fischer, dann Claudia Roth, Jürgen Trittin, Anton Hofreiter. Und dann ist es dann mit Robert Habeck und Annalena Baerbock richtig explodiert. Da war ein richtiger Hype. Und jetzt ist es so, weder sie noch ihre Co-Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann kennt die breite Masse jetzt im überbordenden Maße. Und auch die Parteichefs Felix Banaschak und Franziska Brandner sind jetzt doch noch eher unbekannt. Um es kurz zu fragen, sind den Grünen die Promis ein bisschen ausgegangen?
Also man vergleicht ja immer die Menschen so auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und Bekanntheit dann mit denen, die danach starten und vergisst, dass die alle auch mal angefangen haben, damit bekannt zu werden. Und als wir letztens einen Experten bei uns in der Fraktion hatten, er hat gesagt, als Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin wurde, kannte noch nicht mal die Hälfte der Deutschen Annalena Baerbock. Und wir selber waren so krass. Das kann ja nicht sein, weil damals war sie schon so als Parteivorsitzende aus unserer Sicht total bekannt. Und natürlich ist sie als Ministerin, als Kanzlerkandidatin noch mal viel bekannter geworden. Das heißt, alle fangen mal an damit, dass sie noch bekannter werden müssen, sollen, wollen. Und das ist für uns natürlich jetzt auch so, weil wir in den letzten Jahren, und das war für uns Grüne auch absolut richtig, in der Öffentlichkeit wahnsinnig auf Robert Habeck und Annalena Baerbock konzentriert haben und alle anderen da ein Stück weit sich auch hinter zurückgestellt haben.
Ich erinnere mich dran, als Annalena Baerbock aber Kanzlerkandidatin geworden ist, da war ja schon ein Riesenhype. Ich erinnere mich an diese ganzen Zeitungs-, diese Schwarz-Weiß-Bilder von ihr. Da kurz drauf sind die Grünen, glaube ich, bei über 20% gelandet in den Umfragen. Das war ja
großartig.
Unfassbare Werte, so die dann nicht vorgehalten haben. Aber da war ja schon auch schon so ein Promi-Faktor da. Ist es denn jetzt gerade wirklich so ein Stück weit eine Umbruchzeit für Sie?
Natürlich, wenn diejenigen, und das waren Robert und Annalena in den letzten vielen Jahren, die Grünen geprägt haben, öffentlich gleichzeitig sagen, wir gehen jetzt, nicht abgesprochen, sondern jede individuell, dann bedeutet das für die Grünen einen großen Umbruch. Und gleichzeitig, Britta Hasselmann und ich waren in den letzten Jahren schon Fraktionsvorsitzende. Wir haben sehr klaren Plan dafür, was wir in den nächsten Jahren mit den Grünen machen wollen. Und wir stehen dafür, wir kämpfen hart um die Sache, insbesondere um Klimaschutz. Und ich persönlich, ich bin Rheinländerin, werbe auch dafür, dass Klimaschutz und grüne Politik einfach auch Spaß machen können. Ich finde, das ist so in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen, die Begeisterung für das Thema. So, das ist mein Ansatz. Und das möchte ich unheimlich gerne erreichen.
Es ist nicht nur im Personal, Sie haben es kurz schon angesprochen, ein Umbruch, sondern auch von der Rolle. Wie leicht fällt es denn aus diesem Regierungsmodus in den Oppositionsmodus zu schalten?
Also ich muss sagen, als die ersten Verhandlungen stattfanden bei CDU und SPD und die angefangen haben, die Kompromisse zu verhandeln, da habe ich innerlich gedacht, ich säße jetzt so gerne am Tisch und würde diese schlechten Entscheidungen verhindern können. Das war so das, wo ich einmal schlucken musste, weil ich weiß, Opposition hat eine ganz wichtige Rolle. Jede Regierung braucht eine Opposition, die hinschaut und kontrolliert. Aber selber mitverhandeln zu können und dann zu sagen, ich bleib stehen, ich mach das nicht mit, wenn jemand was Schlechtes macht oder ich kämpfe dafür, dass es besser wird und dann kommt es auch. Das war natürlich in den letzten Jahren meine glücklichsten Momente, wenn ich im Bundestag die Hand heben konnte für Gesetze, wo ich wusste, es wird jetzt ein Stück besser. So, und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse das jetzt auch mal zu. Das ist auch wirklich traurig in dem Moment. Und gleichzeitig aber zu sagen, wir nutzen das jetzt als Chance, um einen neuen gesellschaftlichen Aufbruch hinzukriegen für die Themen, die uns wahnsinnig wichtig sind. Das ist so für mich der Blick nach vorne. Und wir sehen ja, was sich im Land gerade verändert. Und dafür braucht es aus meiner Sicht, die Grünen gegen den Rechtsruck stehen zu bleiben, gegen ein immer konservativeres Gesellschaftsbild, gegen diejenigen, die Klimaschutz nach hinten drängen wollen. Und das ist das, was mir Kraft gibt. Und da habe ich auch richtig Bock drauf habe, das jetzt hinzukriegen.
Was ich spannend finde, ist, dass die Grünen in der Opposition ein Stück weit eine Sonderrolle haben. Sie sind ja die einzige Oppositionspartei, die wirklich eine Mittepartei ist und die auch mittelfristig auch vielleicht nochmal eine Regierungsalternative sein könnte. Das heißt, die AfD und die Linke, die können frontal Opposition machen. Die können machen, was sie wollen. Die können sich auch jede Brücke einreißen zur Union oder zur SPD. Kann denen egal sein. Die werden wahrscheinlich erstmal nicht mit denen regieren. Wie sehr muss man da in dieser Rolle der vernünftigen Opposition, sage ich mal in Anführungsstrichen, bleiben? Oder andersrum, wann wird es notwendig, auch mal die harten Töne anzuschlagen? Also zum Beispiel Felix Banatschak hat letztens der Union vorgeworfen, sich aus der politischen Mitte verabschiedet zu haben. Also wie hält man da diesen Spagat?
Ich habe überhaupt keine Zurückhaltung in der Frage, wie hart ich die CDU kritisiere, wenn sie was falsch machen. Ich habe selber Friedrich Merz vorgeworfen, dass er immer nur seine eigenen Interessen an erste Stelle stellt und nie das Land. Das ist so einer der Sachen, von denen ich finde, sie sind am falschesten, wenn Politiker sie machen. Das habe ich ihm vorgeworfen, ins Gesicht gesagt. Und danach habe ich mich trotzdem mit ihm wieder an einen Tisch gesetzt und weiter für Klimaschutz verhandelt. Und dieser zweite Teil, der ist aus meiner Sicht so wichtig. Ich verstehe da gar nicht, warum man das nicht wollen kann. Zu sagen, wenn ich für etwas stehe und ich kämpfe dafür und ich bleibe dabei stehen, es nur zu sagen. Und ich gehe nie in die Situation zu kämpfen darum, dass das auch Realität wird, wofür mache ich es dann? So, das ist immer meine Frage. Und deswegen gibt es für uns Grünen die klare Haltung, wenn es die Möglichkeit gibt, mit in eine Entscheidung reinzugehen und sie besser zu machen, dann sage ich nicht nein, nur weil es nicht 100% werden.
Sie haben ja unter anderem, beziehungsweise insbesondere an die Linke verloren, jetzt bei der letzten Bundestagswahl. Und ich nehme hinter den Kulissen der Grünen ein Stück weit einen kleinen Richtungsstreit wahr. Auf der einen Seite sind da diejenigen, die gerne diese Stimmen von der Linken zurück hätten. Auf der anderen gibt es die anderen, die die Zukunft der Partei weiterhin oder vielleicht sogar noch mehr in der Mitte der Gesellschaft sehen. Die vielleicht dann am Ende auch drauf schielen, die Wähler einzusammeln, die von Schwarz-Rot dann enttäuscht sind irgendwann. Wo sehen Sie die Partei?
Also tatsächlich hatten wir Wählerinnen sowohl bei der CDU als auch der SPD, als auch bei den Linken, die beim letzten Mal uns gewählt haben. Und ich bin fest davon überzeugt, weil sie uns mal alle gewählt haben, gibt es auch die Möglichkeit, sie davon zu überzeugen, zurückzukommen. Und ich zum Beispiel in meinem Heimatwahlkreis, ich habe meinen Kölner Wahlkreis zum ersten Mal direkt gewonnen. Und trotzdem weiß ich, dass da relativ viele Menschen sind, die diesmal die Linken gewählt haben, die ich gerne davon überzeugen möchte, mich zu wählen. Und das kriegt man auch durch eine größere Klarheit in Fragen wie Klimaschutz einen kämpferischeren Kurs aus meiner Sicht auch hin, weil mir ganz viele sagen, aber am Ende wollen wir ja, dass das auch kommt und dass wir dafür fighten, sie davon zu überzeugen. Und auf der anderen Seite sind es ganz oft Frauen beispielsweise über 60, die kommen nach Fernsehauftritten zu mir und sagen, es ist so wichtig, dass sie versuchen, diese politische Debatte nicht ins Extreme abrutschen zu lassen, sondern vernünftig um Lösungen zu ringen und die auch davon zu überzeugen, Grüne zu wählen. Das geht schon beides. Und das haben wir auch in den vergangenen Jahren beides geschafft. Und deswegen ist das für mich kein Entweder-Oder, sondern die Themen sind auch zu wichtig, als dass wir sie auf bestimmte Milieus beschränken wollen.
Also ich glaube schon, dass es das Idealziel zu sagen, okay, wir holen uns die von den Konservativen zurück, wir holen die von links zurück. Aber gleichzeitig wissen sie ja auch, wie sehr der politische Diskurs sich zuspitzt, wie es beispielsweise auch die Linke geschafft hat, mit einer Fixierung auf wenige Themen die Leute abzuholen. Die haben die ganze Zeit Mietendeckel überall hingeschrieben und es hat funktioniert. Das heißt, man muss sich ja irgendwie dann auch ein Stück weit in einem Profil festlegen und sagen, wir fokussieren uns mehr auf die einen oder auf die anderen, weil beispielsweise, wenn man bei einer, ich sag mal, Migrationspolitik auf einen härteren Kurs einschießt, dann holt man sich vielleicht mehr die von der Union zurück und nicht von der Linken. Also ist im Endeffekt, wer ist Ihnen wichtiger?
Das gibt es so aus meiner Sicht nicht als Gegenüber, sondern es kommt ein bisschen darauf an, um welches Thema es geht. Und ich beurteile Inhalte als allererstes, ehrlich gesagt, danach, was ich richtig finde. Und dann gucke ich, dass ich das so hinkriege, dass die Leute auch bereit sind, mitzugehen. Aber um ein Beispiel zu bringen, weil mir immer die Leute sagen, Großstadt gegen Land. Mhm. Im Klimaschutzbereich 49-Euro-Ticket, da sagen mir die Leute auf dem Land.
Ist jetzt 58-Euro-Ticket?
Genau, so. Dass aber der ÖPNV günstig ist, das ist mega wichtig und das ist gerade auch für die Leute, wo Bus und Bahn ständig kommen, eine wahnsinnige Entlastung. Und die Leute auf dem Land sagen mir dann mal, Katharina, bei uns kommt noch nicht mehr ein Bus. Was soll ich denn mit dem 49-Euro-Ticket? Wenn du es billiger machst, ist mir egal, es bringt mir nichts. Und dazu sagen, ja, aber die Lösung ist beides und nicht das gegeneinander auszuspielen. Ich kämpfe dafür, dass bei dir der Bus kommt und dass in der Stadt die Alleinerziehende, die wenig Geld hat, sich auch den Bus leisten kann. Das muss ich nicht gegeneinander ausspielen. Das kann ich beides machen. Und damit spreche ich unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen an. Und es geht in vielen Themen aus meiner Sicht um Klarheit, um Durchsetzungsstärke, um eine Begeisterung für sein eigenes Thema und aber auch darum, dass man den Alltag der Leute so sieht, dass sie sagen, ich habe Vertrauen in dich. Ich weiß, du kümmerst dich ernsthaft um das, was mir wichtig ist. Und damit kann man unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen ansprechen.
Schon ein gutes Stichwort. Wir gehen mal auf das Thema, das Sie uns mitgebracht haben. Da geht es nämlich auch um was, was manchmal nicht kommt.
Die Deutsche Bahn ist für viele nur noch ein schlechter Running Gag. Sie wird immer unpünktlicher und gleichzeitig immer teurer. Ständig hört man neue Negativmeldungen. Und wohl jeder hat eine Horrorstory über schlimme Fahrten parat. Dabei ist eine wirkliche Verkehrswende ohne die Bahn unmöglich. Dauerhafter und effektiver Klimaschutz kann nur mit einer funktionierenden Bahn gelingen. Nur wie kann die Bahn endlich zuverlässig werden? Und zwar so, dass es sich trotzdem jeder leisten kann.
Frau Dröge, was ist die absurdeste Geschichte, die Sie je mit der Deutschen Bahn persönlich erlebt haben?
Also ich war vor kurzem in München und da fuhr der Zug eine Stunde nicht und alle haben sich gefragt, warum. Und irgendwann hat der Schaffner durchgesagt, ja, wir haben Wagen mehr dabei und jetzt streitet sich die Bahnführung oder die deine Leitzentrale seit einer Stunde, ob der Zug mit einem Wagen mehr oder weniger losfahren kann. Und es ging irgendwie darum, ob der Bahnsteig in Bitterfeld lang genug ist, damit alle Waggons dran passen. Und wir sind ja auch dann durch Bitterfeld durchgefahren und es passte. Und ich habe mich gefragt, also muss man doch irgendwie messen können, wie lang der ICE ist und wie lang der Bahnsteig ist. Und dass man da für eine Stunde diskutiert und so einen ganzen doppelten ICE, oder ich weiß nicht, ob er doppelt war, aber sehr lang, auf jeden Fall 14 Wagen, dass man den eine Stunde warten lässt. Da war auch der Schaffner nur noch so, dass er gesagt hat, ich kann ja auch nur noch lachen, es ist mir total peinlich. Aber ich habe gedacht, immerhin sind wir los und angekommen und deswegen war ich dann am Ende doch versöhnt.
Das ist wild. Ich hatte es mal, dass durchgesagt wurde, dass der Stellwerksleiter sich ausgeschlossen hätte und das jetzt darauf gewartet werden muss, dass jemand mit dem Ersatzschlüssel kommt. Und dann 10 Minuten später kam die Durchsage, er hat gerade die Tür eingetreten, wir können weiterfahren. Und da habe ich mir gedacht, auf der einen Seite ist gut, pragmatisch, auf der anderen Seite sollte man, glaube ich,
das Einsatz ja, für den Job,
aber das kritische da Infrastruktur, das kritische Infrastruktur so leicht dann doch irgendwie, dass man da rankommt, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so gut ist. Wir möchten auf jeden Fall heute über die Bahn sprechen. Und Sie wollen eine, Zitat, pünktliche Bahn in ganz Deutschland, die für alle bezahlbar ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele, die das jetzt hören, lachen und sich denken, als ob. Kaum jemand traut mehr der Deutschen Bahn. Was sagt das über dieses Land aus?
Dass wir die falschen Prioritäten haben, aus meiner Sicht. Weil wenn man sich andere Länder anguckt, in der Schweiz sind mehr als 90% der Züge pünktlich, aber die geben auch das Vierfache pro Kopf für die Bahn aus im Vergleich zu Deutschland. Und deswegen hat es natürlich was mit der Frage zu tun, wohin geht Geld? Was ist mir wichtig? Und Deutschland war sehr, sehr lange ein Autofahrerland, was immer mehr Geld in die Straße gesteckt hat als in eine funktionierende Schiene. Und den Preis, den zahlen wir jetzt eben dafür. Wenn die Schienen nicht in gutem Schuss sind, dann gibt's ständig Weichenstörungen und irgendwas ist vereist und funktioniert nicht. Und wir stehen da dann alle genervt in diesen Zügen oder zwischen Köln und Düsseldorf bin ich zur Arbeit gependelt. Da passte kein Zug mehr drauf auf die Schiene. Deswegen standen wir wie so Ölsardinen im Regionalexpress. Und es war hart nervig und hat große Überzeugung gekostet, trotzdem mit der Bahn zur Arbeit zu fahren, weil man einfach nicht genug investiert hat. Und das kann man natürlich ändern, wenn man will.
RE zwischen Köln und Düsseldorf sowieso Endgegner. Aber in der Geschichte der BRD gab es noch nie einen grünen Bundesverkehrsminister, obwohl der Bereich der Verkehrspolitik ja wahnsinnig wichtig für die Klimapolitik ist. 2021 hätte es bei den Ampelverhandlungen soweit sein können und am Ende hat die FDP den Posten bekommen. Und ich habe über die Jahre mit einigen Personen gesprochen, die damals mitverhandelt haben und mir wurde mehrfach gesagt, man hätte das Verkehrsministerium rausholen können, man hat einfach andere Prioritäten gesetzt. Was ist damals wirklich passiert?
Da ich nicht dabei war, gerade in dieser letzten Runde nicht, in der die Ministerien verhandelt wurden, kann ich es ja auch nicht aus erster Hand sagen. Aber am Ende ist es ja immer so, man geht mit einer Idee da rein, welche Ministerien man möchte, und man kriegt nicht alle. Und zu den Top-Prioritäten für uns im Bereich Klimaschutz gehört als allererstes dieses Ministerium für Wirtschaft und Energie. Und auch gerade in dieser Kombination, und dafür habe ich persönlich auch sehr geworben, ich war lange Wirtschaftspolitikerin, und den Klimaschutz so in dem Tempo hinzukriegen, wie wir das geschafft haben, das ging erstmal nur über den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und natürlich wollten die anderen Grünen nicht so ein großes Ministerium geben mit diesen beiden Kompetenzen. Und wir wussten, wir wollen das Umweltministerium auch als Grüne haben. Und wir hätten total gerne auch noch das Verkehrsministerium gehabt. Aber alle klima- und umweltbezogenen Ressorts in der Lieblingsreihenfolge der Grünen geben die uns eben dann auch nicht. So, und da muss man verhandeln und sich entscheiden für Prioritäten. Und dann hat das Verhandlungsteam, das waren Robert Habeck und Annalena Baerbock, sich am Ende so entschieden.
Man hätte wahrscheinlich, wenn man das Außenministerium aufgegeben hätte, wahrscheinlich das Verkehrsministerium dafür gekriegt, würde ich sagen, wenn man mal den Prestigefaktor davon sich anschaut. Also da gibt es ja schon, man hätte zumindest anders priorisieren können.
Das weiß ich nicht, was am Ende wirklich auf dem Tisch lag, aber nachdem dann Russland die Ukraine angegriffen hat, war ich wahnsinnig froh, dass Annalena Baerbock unsere Außenministerin war und nicht jemand von der FDP oder SPD.
Als Verkehrsminister hätte man die Bahn deutlich stärker priorisieren können. Ich glaube, das kann man schon so sagen.
Voll.
Dass das nicht passiert ist, das hat sich der damalige FDP-Mann Wissing, aber auch die CSU-Vorgänger immer wieder vorwerfen lassen müssen. Wenn Sie jetzt Verkehrsministerin wären, was würden Sie konkret anders machen?
Also erstmal wirklich das notwendige Geld in die Schiene stecken. Wir haben jetzt gerade verhandelt, meine Kollegin Britta Hasselmann und ich, dass es dieses gigantische Sondervermögen gibt. 500 Milliarden Euro für Infrastruktur, CDU und SPD vorgeschlagen. Wir haben stark für Klimaschutz da drin gekämpft und es möglich gemacht, dass es das gibt. Und natürlich kann man da jetzt einen großen Teil des Geldes nehmen für die Schiene. Und die Deutsche Bahn hat das jetzt ausgerechnet und hat gesagt, für die nächsten Jahre fehlen uns da 17 Milliarden Euro. Und die wären da in diesem Sondervermögen, wenn man sie priorisiert. Das ist so ein ganz konkretes Beispiel, was man anders machen kann. Das zweite ist, dass man wegkommen kann davon, dass die Bahn für den Infrastrukturbereich Gewinne erwirtschaften muss, dass man sich zu einer echten Gemeinnützigkeit, Gemeinwohlorientierung, nicht Gemeinnützigkeit entscheidet. Das kann dann auch die Ticketpreise ein Stück weit senken für alle, die die Schiene nutzen. Und das dritte ist, wir als Grüne haben total dafür gekämpft, dass die Lkw-Maut erhöht wurde im Klimabereich und die Einnahmen zum ersten Mal auch in die Schiene geflossen sind. Das war dieser Finanzierungskreislauf Straße, so hieß der immer, den aufzubrechen. Das war eine ganz leise verkehrspolitische Revolution, die wir da geschafft haben. Und das wollen jetzt CDU und SPD wieder zurückdrehen und sagen, das Geld geht ausschließlich wieder in die Straße. Damit erzeugen sie Finanzierungsprobleme für die Bahn. Das bedeutet, dass das, was an Neubauprojekten geplant wird, nicht alles kommen kann. Das will ich auch ändern.
Es gab in der Vergangenheit aus der Union und auch aus der FDP, aber auch ab und an mal aus Ihrer Partei die Forderung, dass man die Bahn aufspalten muss. Also in einen Bereich, der sich um den Transport kümmert und einen, der sich ums Netz kümmert, also um die Schienen. Da wehrt sich nur die SPD mit Händen und Füßen gegen. Würde das was bringen?
Ich fand das immer richtig, aus so einer grundsätzlichen ordnungspolitischen Perspektive, schwieriges Wort aus der Ökonomie, aber zu sagen, das Netz, die Infrastruktur ist die ist für alle da. Und es gibt ja nicht nur die Deutsche Bahn, die Züge fährt, sondern es gibt auch Flixtrain und andere. Und dass da keine Diskriminierung passiert und der beides besitzt, dann die eigenen bevorzugt, das fand ich immer richtig. Und wir haben so einen Schritt geschafft in der Ampelzeit, dass jetzt die Infrastrukturgesellschaft eine eigene geworden ist, aber immer noch zum Bahnkonzern dazugehört, auch eine stärkere Gemeinwohlorientierung hingekriegt hat. Das haben wir geschafft. Nicht den vollständigen Weg, das war mit der SPD überhaupt nicht möglich. Auch die Beschäftigten haben da immer Sorgen, so deswegen muss man das auch ernst nehmen, dass es nicht darum geht, irgendwie den Konzern kaputt zu machen, sondern nur zwei unterschiedliche Sparten zu haben und die eine wirklich für die Allgemeinheit und dann ohne Gewinnabsicht und dann ein gutes funktionierendes Netz.
Warum will die SPD das nicht? Gönnt die das anderen Anbietern nicht, dass sie da gleichberechtigt behandelt werden?
Das war immer die Idee, das ist ein Gesamtkonzern, der soll nicht geteilt werden. Da war dann die Sorge, dass dann für die Beschäftigten weniger Klarheit, weniger Sicherheit ist. Und aus meiner Sicht kann man diese Bedenken aber ausräumen.
Die Gewerkschaften finden das nämlich auch dann nicht so gut. Geld alleine macht ja immer noch keine pünktlichen Züge. Wenn man dieses Geld hätte, was müsste man konkret machen, damit die Bahn effektiv wirklich pünktlicher werden kann? Oder ist da der Zug abgefahren und das passiert nie?
Ich habe irgendwie jetzt in meiner Vorbereitung nochmal festgestellt, es gibt ja, so meine Generation weiß das noch, dieses Sprichwort pünktlich wie die Eisenbahn. Und ich habe meine jüngeren Mitarbeiter gefragt, ob die das überhaupt noch kennen und die waren so, nee. Also das wäre schon schön, wenn das irgendwie wieder im Sprachgebrauch wäre, dass man Pünktlichkeit mit der Eisenbahn verbindet oder Deutschen Bahn. Und dafür muss wirklich der gesamte Schienenbereich so renoviert werden, digitalisiert werden, dass das alles wieder funktioniert. Und dafür müssen auch bestimmte Strecken ausgebaut werden, sodass die Züge darauf schneller fahren. Auch das ist wichtig, weil wir wollen ja, dass die Leute am Ende gerade im Inland nicht mehr fliegen. Und das ist auf vielen Strecken durch die Geschwindigkeit der Bahn auch erledigt. Mhm. Aber einige brauchen weiterhin zu lange, also auch da eine Priorität drauf zu stecken, das wäre wichtig.
Ich glaube, in der Medizin gibt es den Begriff Erstverschlechterung und das ist ja bei der Bahn eigentlich genauso, weil man kann ja nicht bauen und gleichzeitig die Strecken dann trotzdem noch frei lassen. Das heißt, müssen wir uns darauf einstellen, dass alle irgendwie vielleicht besser kommuniziert bekommen, dass da erstmal wirklich noch schlechtere Zustände kommen, damit es besser wird?
Klar, wenn man überall saniert und investiert, dann gibt es auch Baustellen. Das erleben wir ja in jedem Bereich hier in der Stadt auch. Wenn wir neue Fernwärmeleitungen legen, dann hilft das dem Klimaschutz. Aber erstmal geht es allen auf die Nerven, weil die Baustelle da ist. Das ist natürlich bei der Bahn auch so. Aber wenn man das Ziel klar kommuniziert und wenn man sagt, wir stecken jetzt wirklich das Geld rein, was notwendig ist und die Bahnfahrer hätten ein Vertrauen da rein, dass es danach gut ist, dann sind auch alle bereit, aus meiner Sicht, das auch in Kauf zu nehmen. Aber die Strecke Köln-Berlin, die fahre ich jetzt seit sehr vielen Jahren fast wöchentlich, die war mal auf 4 Stunden irgendwas ausgelegt. Mhm. Und dann sollte noch so ein Sprinter mit 3,50 dadurch. Und ich brauche aktuell 6 Stunden auf der Strecke. Und ohne Perspektive, dass das besser wird. Und dann zermürbt es ein bisschen.
An die Zeit erinnere ich mich auch noch tatsächlich. In der Realität ist es ja so, dass das Einzige, was passiert bei der Bahn, gefühlt für viele, die Preiserhöhungen sind, die in der Realität einfach stärker steigen als die Inflation. Muss es da nicht generell eine Begrenzung geben?
In verschiedenen Bereichen ja. Ich habe mich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass die Bahn jetzt die kostenlose Familienreservierung für Kinder abgeschafft hat und man jetzt für die Kinder auch eine Reservierung zahlen muss und ausgerechnet Familien dann sagt, für euch wird das Bahnfahren teurer. Das zweite ist das Deutschlandticket. Ich finde, das ist eines der schönsten Projekte, die wir in der Regierung hingekriegt haben. Das war mal was, wo wir als Politik gezeigt haben, wie Politik sein kann. Nicht immer dieses Bedenkenträgerische. Das haben wir in Deutschland immer anders gemacht. Das geht nicht. Ein Ticket fürs ganze Land, seid ihr wahnsinnig. Das waren ja die Argumente. Und dann haben wir in einem Koalitionsausschuss in einer Nacht gesagt, was wäre denn, wenn es ginge? So, und dann haben wir gesagt, 9 €. So, das war ja dann der erste Schritt.
Stimmt es, dass es von Volker Wissing kam?
Ja.
Weil
aber
viele denken, das ist
ein Grüne. Als Zugeständnis an uns Grüne. Ja. So, weil wir Grünen damals hart gegen diese Idee des Tankrabatts von Christian Lindner gekämpft haben und gesagt haben, wenn du den Tankrabatt willst, dann wollen wir das Tempolimit. Und Christian Lindner wollte auf gar keinen Fall das Tempolimit. Und dann war das über Stunden verhakt in diesem Koalitionsausschuss. Nichts ging vor, nichts ging zurück. Es war mitten in der Nacht. Am nächsten Morgen hat der Kanzler irgendwie den NATO-Gipfel verpasst.
Wegen dem Tankrabatt.
So, und wir saßen da immer und haben ihm Lindner vorgerechnet, warum das eine Schnapsidee ist. Und er wollte trotzdem unbedingt und wir auf gar keinen Fall. Und dann war irgendeine Pause und wir haben dann Pommes gegessen. Wie macht man denn sowas? Ne? Und standen in einer kleinen Gruppe zusammen und der Kanzler war dabei, Robert Habeck, ich und andere. Und Volker Wissing kam dann dazu und meinte, ich habe eine Lösung vielleicht, wenn ihr Grün mitmacht. Und dann hat er das vorgeschlagen. Und dann gesagt, okay, verhandlungstaktisch kann man nicht sofort Ja sagen, auch wenn die Idee eine gute ist. Wir ziehen uns mal zurück und überlegen. Und dann hatten wir aber sehr schnell klar, das wäre schon richtig cool. So, und dann haben wir das Deal.
Also ich glaube, an der Rezeption, an dem medialen Echo, was man da alles mitbekommen hat, hat man gemerkt, dass das ein Stück weit einfach auch was war, was man von der Politik nicht erwartet hat. Und dann gab es die Punks, die damit nach Sylt gefahren sind. Es gab aber auch ganz einfach realistisch gesehen Familien, die halt einfach vielleicht einfach mal eine soziale Teilhabe haben konnten und dann, keine Ahnung, mit dem RE dann in die Ostsee fahren konnten und sowas. Deswegen, Deutschland-Ticket kommen wir gleich nochmal drauf, aber generell vielleicht nochmal zu den Fahrpreisen. Wie teuer sollte denn Ihrer Meinung nach ein Bahnticket sein dürfen? Sagen wir mal Strecke Köln-Berlin. Wo sollte da die Obergrenze sein? Weil manchmal, wenn man spontan fahren will, hat man da Preise von 150 bis 200 €.
Genau, ich glaube, es ist nicht Sache der Politik, den Preis festzulegen. So, was ich schlau finde, Flixtrain macht das beispielsweise. Die gucken ja so ein bisschen nach Nachfrage. Und
das macht die Bahn doch auch, oder?
Nee, so flexibel machen die das, glaube ich, nicht wie Flixtrain, dass die den Preis dann so steuern kurzfristig, dass dann...
Das nochmal runtergeht dann quasi.
Genau, okay. So, um die Züge voller zu kriegen. Ja. Aber grundsätzlich, was man machen kann, wo die Politik einen Unterschied machen kann und das, der Rest, den Preis muss die Bahn festlegen. Ich bin nicht für nur staatlich festgelegte Preise. Was wir tun können, ist dafür zu sorgen, dass die Kosten für die Nutzung der Infrastruktur günstiger werden. Das ist ein ganz schwieriges Wort, Trassenpreisregulierung. Mhm. Aber das steckt dahinter, dass da so eine gewisse Rendite drin ist, die aktuell vorgeschrieben ist, die nicht notwendig wäre aus unserer Sicht, die dazu führen könnte, wenn man sie gesetzlich senkt, dass die Trassenpreise günstiger würden, die jetzt gerade der Fernverkehr zahlen muss, für die Benutzung der Schiene und damit die Ticketpreise sinken könnten. Das ist das eine. Und das zweite ist so ein Teufelskreis. Wenn man zu wenig in die Schiene investiert, dann kommen mehr Züge zu spät, dann wollen mehr Leute nicht mehr mit der Bahn fahren, weil sie es nervig finden. Dann hat die Bahn weniger Kunden und wenn sie weniger Kunden hat, hat sie weniger Einnahmen und dann erhöht sie die Preise. So, und dann fahren wieder weniger Leute mit der Bahn. So, und diesen Teufelskreis zu durchbrechen, indem man sagt, pünktliche Züge führen dazu, dass Leute gerne Bahn fahren, ihr Auto stehen lassen, dann hat die auch mehr Geld, dann müssen die Ticketpreise auch nicht hoch. Das wäre eigentlich logisch.
Ein Thema, was die Menschen richtig sauer macht, ist Bonuszahlung für Bahnmanager, die wegen irgendwelchen geschönten Zielen ausgezahlt werden. Dann hat man irgendwie sich irgendwas ausgedacht, wir sind zwar nicht pünktlich und wir sind auch nicht irgendwie gut, aber dann, keine Ahnung, unsere Sitze sehen schön aus und dann kriege ich jetzt irgendwie einen Boni. Und in einer unserer ersten Folgen saß hier Ricarda Lang und die meinte, solche Boni sollten zurückgezahlt werden. Surprise, didn't happen. Mhm. Sind solche Zahlungen bei solchen Leistungen nicht auf gut Deutsch verarsche?
Das versteht kein Mensch. Also wenn die Preise steigen, das Angebot schlechter wird und dann als Management noch einen Bonus zu bekommen, das versteht kein Mensch, weil die Leistung stimmt ja nicht.
Und warum passiert das trotzdem?
Weil es ein Unternehmen ist, das gewinnorientiert arbeitet und das sich das selber dann als Idee gegeben hat.
Aber im hundertprozentigen Eigentum des deutschen Staates, da hätte man Hebel.
Das stimmt, aber bei einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen entscheiden die erstmal nach ihrer Firmentaktik und der Aufsichtsrat, der kann kontrollieren, das stimmt.
Genau, und da saß ein Herr Gelbhaar drin, von den Grünen beispielsweise auch.
Aber natürlich nicht mit einer Mehrheit.
Aber ist das Thema gewesen da? Also ist das was, was der eingebracht hat da?
Das haben wir thematisiert, ja.
Kam aber nicht so gut an.
Offensichtlich nicht.
Dann, wir waren gerade schon beim Deutschlandticket, das finde ich tatsächlich auch, also ich gehe tatsächlich mit, ich bin auch absoluter Deutschlandticket-Ultra, ehrlich gesagt, weil das ist was ich in meinem Leben relativ viel nutze. So, das ist natürlich, hatten wir eben auch schon als Großstädter natürlich auch nochmal eine unterschiedliche Grundlage, wobei ich auch tatsächlich auch von vielen Menschen, die im Großraum, Speckgürtel, whatever, Pendelbereich sind und die sonst früher irgendwie über durch drei Verkehrszonen mussten und sich blöd gezahlt haben, schon gehört habe, dass das wirklich gut ist. Aber warum gibt es da in dem Bereich einfach keine langfristige Planungssicherheit? Wie wichtig der Preis ist, sieht man da ja schon jetzt akut schon wieder.
Weil sich der Bund und die Bundesländer die ganze Zeit übers Geld streiten. Eigentlich ist die Aufgabe, den ÖPNV zu finanzieren, bei den Bundesländern. Und der Bund ist jetzt zum ersten Mal bei den Ticketpreisen mit in die Verantwortung gegangen beim Deutschlandticket. Das war auch das, warum es für uns Grüne so schwer war, das dauerhaft durchzukämpfen auf Ebene der Bundesregierung. Es war jetzt nicht so, dass das 9-Euro-Ticket da war und die ganze Koalition sofort gesagt hat, super Idee, das machen wir länger. Sondern es war ein Sommer-Kampagne von Ricarda Lang und mir damals, die wir gesagt haben, lass mal versuchen, ob das nicht geht. Und das hat einen Koalitionsausschuss gekostet, wo wir Grünen auch Preise für zahlen mussten, dass aus dem 9-Euro-Ticket wenigstens ein 49-Euro-Ticket wurde. Und wir wollten eigentlich noch ein 29-Euro-Ticket dazu für nur Bundesländer, damit es noch günstiger wird und 49 für ganz Deutschland. Das haben wir nicht durchgesetzt gekriegt, 49 haben wir durchgesetzt gekriegt. Und dann haben wir gesagt, der Bund zahlt die Hälfte und die Bundesländer die andere Hälfte. Und seitdem gibt's Streit, weil die Bundesländer dann erstmal gesagt haben, okay, machen wir mit. Und dann aber sie gesagt haben, jetzt wird's teurer als gedacht. Dann Bundesfinanzminister und Verkehrsminister sich geweigert haben, Preiserhöhungen zu zahlen. Die Länder gesagt haben, ohne den Bund machen wir's nicht. Dann mussten wir Grünen wieder gegen Christian Lindner und Volker Wissing kämpfen und sagen, das geht so nicht. Der Bund muss wieder mehr Geld dafür geben. Dann gab's immer wieder diese Runden zwischen Bund und Ländern. Und wir haben immer dafür geworben zu sagen, lasst es uns dauerhaft 49 € machen, dauerhafte Finanzzusage, zumindest mal bis 2030, das wäre die Sicherheit. Aha. Und meine Überzeugung ist, dann würden sich auch mehr fürs Deutschlandticket entscheiden. Gerade die großen Firmen als Arbeitgeber, die hat das ganze Chaos total abgeschreckt und deswegen machen sie es teilweise nicht. Und dann hätten wir dasselbe Effekt wie beim Bahnmitfahren. Mehr Abos heißt mehr Geld und heißt dann auch weniger Zuschuss für das Deutschlandticket. Und das wäre dann sogar für den Bund und die Länder eine gute Sache, aber damit haben wir nicht überzeugt bislang. Und so streiten die sich jede Runde wieder, jedes halbe Jahr wieder.
Es geht ja auch jetzt, es geht ja nicht nur um die Ampelzeit, es geht ja jetzt also auch weiter. Die GroKo hat sich das ja jetzt gerade wieder in einen Koalitionsvertrag geschrieben, dass eigentlich das fortgeführt werden soll. Trotzdem schreit alle zwei Wochen irgendein Landesverkehrsminister irgendwie, dass man das Ticket ja nochmal besprechen muss und wie das mit den Zuzahlungen ist. Das heißt, da können wir uns darauf einstellen, dass es jetzt ewig so weitergeht?
Zumindest, wenn Grüne nicht auf Bundesebene mitregieren, fürchte ich. Also ein Grund.
Das ist ein großes Versprechen, wenn das mal passiert. Also von daher.
Ja, ich werde zumindest dafür kämpfen, wenn ich den Einfluss habe, dann werde ich mich dafür einsetzen. Das ist wirklich mein Baby, dieses Deutschlandticket.
Der Klimafaktor der Bahn ist aber mittlerweile relativ weit außen vor, habe ich zumindest das Gefühl. Kaum jemand redet mehr darüber, wie wichtig die Bahn für die Verkehrswende ist. Da gibt es eher eben nur Horror-Stories und Hiobsbotschaften. Und auch generell das Thema Klima wird immer unwichtiger. Hat Deutschland beim Klimaschutz aufgegeben, wenn man es ein bisschen polemisch sagen möchte?
Also in der Sache überhaupt nicht. Das ist das Schöne daran. Neben dem Bedeutungsverlust, den es öffentlich gerade hat, den ich sehr bedauere und wo ich jetzt auch viel tun möchte, dass es sich ändert. Aber in der Sache hat es eine grün mitregierte Bundesregierung geschafft, so viel an Klimaschutzmaßnahmen zu beschließen, dass erstmals das Klimaziel für das Jahr 2030 erreichbar war. Und ich hätte das nicht gedacht. Die Lücke lag bei 1.100 Millionen Tonnen CO2, die wir noch einsparen mussten bis 2030, nur entlang der Ziele. Und die konnte man schließen. Das hat das Umweltbundesamt irgendwann prognostiziert. Und das war so eine ganz banale Pressemitteilung, mit der die das so rausgehauen haben. Und ich habe gedacht, manchmal schaffen das Behörden so die größten Nachrichten so ganz bürokratisch.
Das sind ja auch Zahlen. Ich weiß überhaupt nicht, ob das viel oder wenig ist, wenn ich das so höre. Wenn es irgendwann wird so hoch, dass man es aber nicht weiß.
Genau, niemand kann sich das vorstellen. Ich habe mir auch mal versucht, wenn ich Gesetze verhandelt habe für Klimaschutz, diese Millionen Tonnen an CO2 vorzustellen. Das geht ja irgendwie nicht. Aber was man ja sich vorstellen kann, ist, irgendwann muss Deutschland auf Null kommen. Und dafür gibt es diesen Minderungspfad und dafür gibt es Zwischenziele und 2030 ist eins davon. Und da war einfach eine Riesenlücke. Und wenn wir die schon mal erreicht haben, dieses Ziel, dann gibt es immer noch einen harten Job bis 2045. Aber dann haben wir schon einen großen Schritt geschafft. Wenn wir schon 30 nicht erreichen, dann wird das natürlich mit 45 noch viel schwerer. Und so kann man sich es irgendwie vorstellen.
Aber gesamtgesellschaftlich hat das Thema ja auch durch große Kriege und Krisen halt einfach auch an Bedeutung verloren. Und für die Menschen auch einfach ein Stück weit, also ich sehe es zumindest so, dass einfach viele sich einfach damit gar nicht mehr auseinandersetzen wollen.
Unter den Ängsten der Deutschen spielt es weiterhin eine große Rolle, aber bei der Bereitschaft, sich dann damit zu beschäftigen, als politisch wichtiges Thema, ist es deutlich herabgesunken. Und ich kann das verstehen, in einer Zeit, in der noch dringlichere Krisen noch realer nah dran sind an meinem Leben und die Frage, ob es Krieg gibt in Europa, der sich noch stärker ausweitet, ist natürlich eine unmittelbarere als die Frage, wie schlimm ist es in 10 Jahren aufgrund der Klimakrise? Auch wenn wir sagen können, schaut es euch heute an, es ist schon schlimm, gibt es natürlich dieses, was noch näher dran ist, ist noch dringlicher. Und dass es diesen Krieg gibt, das hat andere Themen ein Stück weiter nach hinten verschoben. Aber das Zweite ist, weil wir in einer Zeit leben, in der mehrere Krisen gleichzeitig da sind und wir ja die Kraft finden müssen als Gesellschaft, auch mehrere Krisen gleichzeitig zu lösen. Was heißt mehr Sicherheit in Europa und Unterstützung der Ukraine und gleichzeitig Bekämpfung der Klimakrise, möchte ich diesen Mut wieder erzeugen in der Gesellschaft, dass das eine coole Sache ist. Weil beim Klimaschutzthema habe ich das Gefühl, alle sagen immer, oh, da verändert sich was dadurch in meinem Leben und das möchte ich vielleicht nicht. In anderen Bereichen gehen wir ja total positiv mit Veränderung rum. Wenn ein neues Handy auf den Markt kommt, dann sagen die Leute, ach cool, ne? Ist eine bessere Kamera vielleicht dabei, hätte ich gerne.
Veränderung ist so eine Sache, ob ich ein neues Handy kriege oder ob mir jemand sagt, schränk dich mal bitte ein bisschen ein, fahr weniger Auto und hier ist dein recyceltes Klopapier. So, das ist vom Attraktivitätsstatus schon ein bisschen was anderes.
Ja, genau, das ist mein Punkt, wo ich eigentlich hin wollte, ist zu sagen, auch beim Klimaschutz können Veränderungen zu etwas Besserem führen. So, ich habe als Wirtschaftspolitikerin viel mit Unternehmen gesprochen und so ein Startup-Typ hat mal zu mir gesagt, warum redet ihr eigentlich nicht mehr darüber, wie schön die Welt ist, wenn ihr das verändert? Also zum Beispiel eine Stadt, in der weniger Autos fahren, heißt ja auch eine Stadt, wo du mehr Platz für Cafés hast, wo du mehr Ruhe hast und ruhiger schlafen kannst, wo die Luft besser wird zum Atmen, wo du mehr Spielflächen für Kinder schaffen kannst. Also eigentlich in eine Stadt, in der die Menschen, die da leben, insgesamt glücklicher sein können. Oder wenn wir bei der Bahn bleiben als Bild, wenn eine funktionierende Bahn da ist, kann ich da in Ruhe einsteigen, habe einen Sitzplatz, kann mit dem Laptop schreiben, statt im Auto zu sitzen und mich die ganze Zeit konzentrieren zu müssen, dass ich nicht einen Unfall baue. Ich komme ja viel entspannter bei einer guten Bahn am Ziel an. So, und deswegen zu sagen, was macht das Leben auch besser? Und das ist bei ganz vielen Klimaschutzmaßnahmen so, dass die das Leben auch besser machen.
Klar, aber gleichzeitig sieht man irgendwie die Absurditäten auf der Welt, sieht, dass man selbst zu Hause seine Bambuszahnbürste benutzt und dann mietet sich Jeff Bezos für seine Hochzeit halb Venedig und 500 Privatjets bringen die Leute da rein und wieder raus und man denkt sich ja, was soll ich denn da machen?
Genau, und wenn der Widerspruch zwischen dem, was ich so als Einzelner machen kann und dem, was es an der Welt ein Problem nicht gelöst wird, wenn der zu groß wird, dann verstehe ich, warum die Leute sich fragen, warum denn dann ich? Das, was wir als Politik aber machen, ist ja das Drehen der großen Räder. Und deswegen werbe ich auch immer dafür, lasst uns bei denen anfangen, die am meisten dazu beitragen, das Klima zu zerstören. Das sind fossile Konzerne. Die verdienen Milliarden damit, dass weiterhin Öl, Gas, Kohle verbrannt wird. Die machen damit die Gewinne und sagen dann, die Schäden, die lassen wir mal alle anderen zahlen, was ja so ist. Ne? Das Ahrtal hat Milliarden gekostet, neben vielen Leben, was viel schlimmer ist. Und diese Schäden werden immer größer. Und wenn wir nicht bei denen anfangen und sagen, die bitten wir zur Kasse, deren Geschäftsmodelle stellen wir ernsthaft in Frage und wagen den Machtkampf als Politik, dann fragt sich ja auch jeder, warum soll ich denn jetzt Energie sparen, wenn ihr euch da nicht traut? Und deswegen plädiere ich dafür, lasst uns erst mit den Großen anfangen und dann alle gemeinsam auch was tun.
Eine große Aufgabe auf jeden Fall. Und da haben sie auf jeden Fall auch als Opposition viel vor, da was zu bewegen. Wir haben uns, bevor wir zum nächsten Thema kommen, eine Kleinigkeit ausgedacht. Und zwar war die Kampagne der Grünen unter dem Motto "Ein Mensch, ein Wort" in diesem Wahlkampf. Und die Challenge ist jetzt, dass sie auf Dinge, die ich ihnen nenne, auch immer nur mit einem Wort reagieren.
Man sollte mal aufpassen, was man für Kampagnen macht.
So nämlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie da sagen. Und wir fangen an mit Friedrich Merz als Kanzler.
Schlecht.
Julia Klöckner und die Kleiderordnung im Bundestag.
Übertrieben.
Jens Spahn und seine Maskenaffäre.
Inakzeptabel.
LGBTQ-Flaggen im Bundestag.
Richtig gut. Das sind zwei Wörter.
Ich finde besser. Ich habe manchmal so ein Buzzer. Wo ist der?
Ja, genau.
Annalena Baerbock geht nach New York.
Traurig.
Das ACAB-Gate von Jette Nizard.
Nervig.
Karl Lauterbach darf im Gesundheitsministerium kein Tischtennis mehr spielen.
Lustig.
Familienministerin Prien untersagt in ihrem Ministerium das Gendern.
Albern.
Karen Ley rappt auf TikTok.
Ganz cool.
Hashtag Söder ist.
Peinlich.
Letztes der Streit um die Verfassungsrichterin.
Richtig gefährlich.
Das sind zwei Wörter gewesen.
Ja, das sind sogar. Ja, zweimal durchgefallen. Aber irgendwie wollte ich das jetzt besonders deutlich machen.
Es muss unterstrichen werden.
Ja, genau. Genau. Es fiel mir kein steigerndes Wort ein.
Machen wir weiter mit dem nächsten Thema und das ist das hier.
Freie Grenzen, gemeinsame Werte, Zusammengehörigkeit. Eine große europäische Familie. Das war lange die Idee hinter dem Schengen-Raum und der Europäischen Union. Doch gerade in der Asyl- und Migrationspolitik zeigen sich tiefe Risse. Streit über die Verteilung von Geflüchteten und der Umgang mit Außengrenzen stellen das europäische Gemeinsamkeitsgefühl auf eine harte Probe. Mittlerweile gibt es zum Beispiel in Deutschland und Polen wieder Kontrollen an den Landesgrenzen. Das sorgt teilweise für kilometerlange Staus. Ist der Traum von einem einheitlichen Europa noch realistisch? Ist die EU in ihrer jetzigen Form auf die großen Probleme vorbereitet?
Und genau darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Oder besser gesagt darüber, ob die EU noch die richtigen Antworten auf akute Probleme liefern kann. Besonders beim Thema Migration wird in letzter Zeit viel darüber geredet, was alles nach EU-Recht nicht geht. Zum Beispiel keine Zurückweisungen an den Grenzen. Gleichzeitig wünschen sich laut ARD Deutschlandtrend aus dem letzten Herbst mehr als 3 von 4 Personen eine fundamental andere Asylpolitik. Haben Sie Sorgen, dass es auf Dauer das Vertrauen in die EU schrumpfen lässt, wenn Menschen das Gefühl haben, dass die EU nicht handlungsfähig genug ist, um Probleme in den Griff zu kriegen?
Wenn die Menschen das Gefühl haben, dann wird das Vertrauen sinken. Absolut. Und deswegen ist das aber unser Job, und zwar aller demokratischen Parteien aus meiner Sicht, nicht so über die EU zu sprechen, dass das Vertrauen zerstört wird. Und es gibt so ein ganz einfaches Spiel, und das spielen alle Hauptstädte in Europa, die Probleme nach Brüssel zu schieben, damit man nicht selber schuld ist. Mhm. Und das sollten wir nicht mitspielen. Und das ist in der Asylpolitik auch passiert, dass immer wieder gesagt wurde, erstens, die anderen sind alle schuld. So, die anderen machen alle was falsch in der EU, die anderen Mitgliedsländer. Und zweitens, das System ist schlecht. Und deswegen ist das System auch dann das Problem. Aber dass zum Beispiel so ein Friedrich Merz natürlich was dafür tun könnte, dass das System gut wird, statt dann zu sagen, und ich mache jetzt Ende mit allem und mache wieder nationale Politik. Mhm. Das ist doch der Punkt.
Mittlerweile gehen die Asylzahlen zurück. Das liegt laut Fachleuten zum einen an stationären Kontrollen an den Landesgrenzen, aber auch an Faktoren wie einer anderen Politik der Balkanstaaten oder der veränderten Situation in Syrien. Innenminister Dobrindt sieht darin einen Erfolg der eigenen Politik. Wie sehen Sie das?
Genau, das ist das, was ich erwartet habe, was die CSU macht, wenn sie dieses Ministerium übernimmt. Und Innenminister Dobrindt hat ganz stolz die Zahlen von Januar bis Juni vorgestellt, ist aber selber erst ab Mai im Amt gewesen. Und ich glaube nicht, dass die Zahlen schon in Erwartung dessen, dass vielleicht irgendwann mal ein Alexander Dobrindt kommt, sinken. So, und das zeigt die Unernsthaftigkeit, mit der immer wieder über dieses Thema gesprochen wird. Weil in einer Zeit, als auch schon die Asylzahlen gesunken sind und noch nicht die CDU regiert hat, hat gleichzeitig die CDU den Lautstärkeregler immer weiter hochgedreht, mit Blick auf noch schärfere Forderungen. Sie sind ja am Ende sogar so weit gegangen, dass sie dann im Bundestag einen Antrag gestellt haben, wo sie die Mehrheit mit der AfD in Kauf genommen haben, weil sie gesagt haben, es ist so dramatisch, jetzt müssen wir sogar die Brandmauer einreißen. Und gleichzeitig war es schon eine Zeit, wo die Asylzahlen gesunken sind. Und ich kenne kein anderes Thema, wo die Realität und die Schärfe der Forderungen so weit auseinanderfallen wie in der Asylpolitik.
Was man aber jetzt sieht, ist, dass Deutschland sehr wohl Druck ausüben kann und dass es auch sehr wohl eine Kettenreaktion geben kann, dass dann auch andere EU-Staaten zwingt, vor allem ihre Außengrenzen dann dicht oder dichter zu machen. Versteckt man sich nicht dann viel zu oft hinter dem Argument, es geht nicht?
Also die Kettenreaktion erfolgt ja vor allen Dingen innerhalb der EU gerade.
Ja, die einen das sagen heißt, dann quasi, dann machen wir das auch.
Genau, Polen hat jetzt entschieden, sie schicken Soldaten an die deutsche Grenze. Und das ist das Gegenteil von dem, was die Europäische Union ist. Zurückgewiesen werden gar nicht viele. Die Gewerkschaft der Polizei hat gesagt, sie hatten jetzt irgendwie 250 Zurückweisungen und sprechen gleichzeitig von mehr als 2 Millionen Überstunden, die sie insgesamt haben. Das heißt, so viele Zurückweisungen finden gar nicht statt. Gleichzeitig sehr viel Ärger und vor allen Dingen jetzt ein Europa, das in dieser Frage auseinanderbricht. Das hat die CDU erzeugt und die Geflüchteten sind ja trotzdem noch da. Es ist ja nicht so, dass deswegen weniger Menschen da sind in der Europäischen Union, sondern sie werden nur deutlich chaotischer. Jetzt gerade bewegen sie sich dadurch und mit sehr viel mehr Ärger zwischen den Mitgliedstaaten.
Selbst wenn man sagen würde, dass die Kontrollen nur symbolischer Natur sind, wäre das dann nicht ein Erfolg, dass Menschen auch aktiv gezeigt kriegen, dass gehandelt wird, weil dass ein überwiegender Großteil der Bevölkerung sich denkt, dass so wie es ist, kann es nicht bleiben. Das ist ja unbestritten. Also der überwiegende Teil wünscht sich ja, dass da was passiert. Ist dieses Symbol nicht vielleicht auch für viele einiges wert?
Wenn das Symbol aber auf der einen Seite Erwartungen weckt, die nicht gehalten werden, und auf der anderen Seite das Symbol in sich heraus Schaden anrichtet, es ist ja doppelt ein schlechtes. Und wir, also um noch ein ganz konkretes Beispiel zu bringen, Köln liegt ja in der Grenzregion. Ein Kollege von mir fährt jeden Tag zur Arbeit in die Niederlande. Und der sagt, wenn da eine Grenzkontrolle ist, die sind ja weiterhin einzeln, dann erkennt Google Maps natürlich den Stau und leitet mich um mit dem Auto über einen anderen Grenzübergang, wo keine Kontrolle ist. Das heißt, jeder, der über die Grenze will, muss nur Google Maps anmachen und kann die Kontrolle umfahren. So viel zum Thema flächendeckend. Also um einmal zu zeigen, dieses Symbol ist auch an sich schon ziemlich dumm. Aber das Zweite ist, gerade in einem Themenfeld, was so kontrovers diskutiert wird, finde ich, muss Politik den Mut und auch den Anstand haben, zu versuchen, eine sachliche Debatte über das zu führen, was wirklich hilft und wirklich helfen würde, wenn die europäischen Mitgliedstaaten mehr zusammenarbeiten und nicht weniger. Weil die Ungerechtigkeit des europäischen Asylsystems ist ja, dass man erstmal sagt, da wo die Geflüchteten erstmals Europa betreten, die Europäische Union betreten, die Länder sind verantwortlich.
Das Dublin-System, genau.
Genau. Und die sagen natürlich, warum denn wir? Und warum nicht gerechterweise alle? Und es war auch Deutschland, die es lange ganz bequem fanden, dass wir schwer zu erreichen sind von außen. Und natürlich sagen dann diese Länder, dann registriere ich nicht alle. sondern dann finde ich es auch okay, wenn ein Teil einfach weiterreist.
Schieben wir es durch. Italien hat es ja jahrelang auch kein Geheimnis draus gemacht, ne?
Genau. So, und es ist ja, wenn das System so ungerecht funktioniert, dass die dann anfangen, nicht mehr mitzumachen. Und dann beschwert sich Deutschland, weil wenn die dann losreisen in der EU, dass dann viele nach Deutschland kommen. Mhm. Das ist ja so. Und dann fängt Deutschland sich an zu beschweren und sagt, jetzt sind die aber uns, das wollen wir auch nicht. Dann ist doch die Lösung, gemeinsam fairen Verteilungsschlüssel hinzukriegen, wo alle nach Größe des Landes einen fairen Anteil übernehmen. Und dafür haben wir Grünen uns die ganze Zeit eingesetzt in der Europäischen Union. Und das würde dann Sicherheit für die Geflüchteten bringen. Ich finde immer, das geht in der Debatte vollständig verloren, dass das auch Menschen sind, die harte Schicksale haben, die vor dem Schlimmsten fliehen, was es gibt, nämlich der Bedrohung ihres Lebens. Und dass wir auch eine Verantwortung haben, uns auch menschlich denen gegenüber zu verhalten. Mhm. Also das würde für die Geflüchteten mehr Sicherheit bringen und es würde mehr Ordnung bringen in der Europäischen Union. Damit den Leuten auch zeigen, wie können wir es regeln. Und es funktioniert.
Aber jetzt ist man ja, das Thema ist ja jetzt nicht gerade neu und spätestens seit 2015 ist es eigentlich mit leichten Pausen eigentlich eins der Themen, die am meisten im den News Cycle dominieren. Die EU hat es seitdem immer noch nicht hinbekommen, gemeinsam da eine vernünftige Verteilung, ein vernünftiges System hinzukriegen, was tatsächlich irgendwie zufriedenstellend wäre. Woran hakt es da?
Also nicht zufriedenstellend, das stimmt, aber sie hat es jetzt geschafft und da haben wir Grünen hart mit drüber gerungen, ob die Lösung gut oder schlecht war, sich auf eine Reform des gemeinsamen Asylsystems zu verständigen. Und das hat fast ein Jahrzehnt gebraucht und ist aber am Ende immerhin ein Schritt gewesen, wo auch versucht wurde, vernünftige Anreize zu schaffen für mehr Verteilung. Wir Grünen haben gesagt, das ist nicht weit genug gegangen und haben auf der anderen Seite die Unterbringung der Geflüchteten an den Außengrenzen kritisiert, aufgrund von Menschenrechtsstandards. Deswegen war es für uns so schwer, am Ende zu sagen, stimmen wir da zu oder nicht. Haben uns hart drüber miteinander gestritten. Ich würde sagen, am Ende war es trotzdem der richtige Schritt, es geschafft zu haben, zu mehr gemeinsamen Regeln zu kommen. Und der nächste wäre, nochmal sich an den Verhandlungstisch zu setzen und nochmal zu versuchen, auch einen guten Verteilungsmechanismus hinzukriegen. Das ist ganz oft an den konservativen Parteien gescheitert in der Europäischen Union. Und jetzt ist ja Friedrich Merz Mitglied einer konservativen Partei. Das waren damals SPD, FDP und Grüne ja nicht. Das heißt, er könnte doch als deutscher Bundeskanzler jetzt eine Initiative starten und sagen, ich lade meine Schwesterparteien ein, wir als Union gucken mal, ob wir das hinkriegen. Und er macht eben das Gegenteil.
Aber das GEAS, das muss ja erstmal noch in nationales Recht überführt werden. Ne? Das ist ja in der Ampelzeit nicht geschafft worden. Und da gab es ja sogar diesen
knapp nicht,
diesen,
kurz vor auseinandergebrochen.
Ja. Genau, es gab diesen Kompromissversuch, den damals auch noch dann Christian Dürr von der FDP auf den Tisch gelegt hat, dass man das vielleicht nochmal gemeinsam macht mit allen. Das hat auch nicht geklappt vor der Wahl. Und dann ist es auch so, dass das GEAS das Dublin-Verfahren doch nicht einfach ablöst, oder?
Nein, was GEAS gemacht hätte, wäre stärkere Regeln dafür zu schaffen, dass an den Außengrenzen dann auch wirklich registriert wird. Das heißt, wer kommt rein und es wird geprüft, ob die Leute bleiben dürfen und dann einen stärkeren Anreiz für einen Verteilmechanismus hinzukriegen. Und da haben wir gesagt, das hätte mehr sein müssen und die Unterbringung an den Außengrenzen war zu hart. Aber diese Schritte sind erstmal passiert und ja, wir hatten uns da in der Regierung schon drauf verständigt, wie man das hätte umsetzen können in nationales Recht. Im Parlament ist es nicht mehr angekommen, weil dann FDP und SPD gesagt haben, Ende mit dieser Regierung. Und wir haben auch nochmal der CDU angeboten, man kann über sowas reden, aber die haben eben gesagt, wir reden dann, wenn ihr mitmacht, die deutschen Außengrenzen zu schließen. Und dann haben wir gesagt, no way, das machen wir Grünen auf gar keinen Fall mit.
Da ging es um das Zustrombegrenzungsgesetz, ne?
Unter anderem, vor allen Dingen aber auch erstmal darum, dass sie diesen Antrag im Bundestag eingebracht haben, wo sie quasi aufgeschrieben haben, erstmal ausnahmslos jeden will man zurückweisen. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann kannst du auch NATO-Stacheldraht um Deutschland spannen. Wenn du versuchst das, mein Google Maps Beispiel zeigt ja, dass man Deutschland nicht einfach abschließen kann. Und das zweite war dann das Zustrombegrenzungsgesetz. Da war auch unter anderem drin die Aussetzung des Familiennachzugs komplett.
Ist ja jetzt auch gekommen.
Das ist jetzt gekommen gegen Grüne. Da hätten wir aber auch nicht zugestimmt, weil ich das wirklich brutal finde, Menschen zu sagen, wo der Vater mit einem Kind vielleicht hier ist, die Mutter mit einem anderen woanders, zu sagen, ihr dürft nicht zueinander kommen. Ich finde, das ist einfach eine unmenschliche Härte.
Ja. Man könnte natürlich sagen, dass so ein Antrag natürlich auch erstmal einen symbolischen Charakter gehabt hätte und dass man dafür irgendwie dann das GEAS noch in nationales Recht gebracht hätte.
Aber die CDU wollte nicht im Endeffekt mit uns mehr über GEAS verhandeln. Die haben gesagt, das dauert zu lange, das schaffen wir nicht mehr.
Okay, also da ist dann das Tischtuch zerschnitten gewesen. Was ich aber, Sie haben ja gerade schon gesagt, irgendwie, es geht um Menschen, es geht um Schutzbedürftigkeit. Und es gibt, ich habe immer das Gefühl, dass sobald jemand die aktuelle Ausgestaltung unseres Asylrechts in Frage stellt, dann gibt es immer eine große Welle der Empörung. Jetzt ist es ja trotzdem so, dass unser aktuelles Asylrecht ja dafür sorgt, dass nicht die vulnerablen Leute es schaffen, rüberzukommen, sondern zu großen Teilen junge Männer, die es einfach durchhalten können, auch so eine Flucht. Und wäre es denn so falsch, mal, dass man sich hinsetzt und sagt, müssen wir nicht vielleicht drüber reden, dass das Asylrecht nicht primär individuell gedacht wird, sondern dass wir auch über Kontingente sprechen?
Man kann das aus unserer Sicht durchaus zusätzlich machen, dass man sagt, lass uns doch schauen, wo legale Zugangswege sind. Und als Ampel haben wir sogar darüber nachgedacht zu sagen, wir machen sogenannte Migrationsabkommen, wo diejenigen, die hier keinen Asylgrund haben, von den Ländern auch zurückgenommen werden, aus denen sie kommen, und gleichzeitig aber legale Zugangswege, wo man sich dann in den Ländern bewerben kann, dafür nach Europa, nach Deutschland zu kommen, auch eröffnet werden. Und der Familiennachzug wäre beispielsweise eben genau so ein Weg, wo ja die Frauen und Kinder oft, die noch nicht da sind, einen sicheren Weg hätten. Und ausgerechnet das hat die Bundesregierung jetzt ausgesetzt. Also einen der allerletzten legalen Zugangswege. Oder es gab besondere Aufnahmeprogramme der Vereinten Nationen, wo Deutschland auch gesagt hat, wir melden ein Kontingent an. Die Vereinten Nationen haben ausgesucht, das waren Menschen, die traumatisiert sind, denen schwere Gewalt angetan wurde, Kinder. Auch da hat Deutschland jetzt nach CDU und SPD-Meinung gesagt, nehmen wir nicht mehr auf. Oder das Aufnahmeprogramm aus Afghanistan, wo Leute, die auch Menschenrechtsaktivisten sind, sich gegen die Taliban gestellt haben, mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, da hatte Deutschland eine Zusage gemacht. All das haben die jetzt beendet. Also diese legalen Zugangswege, die es gab, und das waren immer nur ganz, ganz wenige, die sind jetzt alle beendet. Und das heißt, man treibt noch mehr Leute auf den lebensgefährlichen Weg. Aber auf der anderen Seite zu sagen, und wenn das die Frage ist, das individuelle Recht auf Asyl damit in Frage zu stellen, da gehe ich nicht mit.
Weil Sie haben ja gerade selber gesagt, zusätzlich, weil da würden natürlich die wenigsten Leute, zumindest aus einem konservativeren Lager, beziehungsweise auch wenn man die Stimmung in der Gesellschaft sich anschaut, mitgehen. So irgendwie. Deswegen ist halt die Frage, wenn man sagt, okay, wenn man abwägen könnte, so und so viele Leute kriegen Asyl, so, wie gestaltet man das aus? Müssen wir vielleicht irgendwie die Hürden für Menschen, die es einfach nur hier hinschaffen, höher machen und dann zusätzlich Kontingente ansetzen? So, also es ist ja, im Endeffekt ist es natürlich auch irgendwie ein perfide, darüber zu überlegen, irgendwie, wer darf, wer nicht. So, genau, aber im Endeffekt kann man das Argument, was, und ich mache jetzt hier den Devil's Advocate für Konservative, könnte man doch ein Stück weit nachvollziehen, dass einige sagen, das ist einfach so nicht fair. Die Vulnerablen, die schaffen es nicht rüber.
Ich habe mal, ich glaube, es war Alexander Dobrindt, in einem Streitgespräch die Frage gestellt, weil die Idee der Obergrenze ist ja auch so eine. Die Menschen sind dann am Ende einfach da, ne, die es hierhin schaffen. Und wenn ich dann so ein Grenzbeamter bin an der europäischen Außengrenze, ich stehe so am Mittelmeer und dann kommt ein Boot und da sinken gerade die Leute und die Menschen kommen an Land und ich sage dann einfach, wir sind voll. Was mache ich denn dann mit den Menschen? Sage ich dem, ich schicke dich jetzt wieder aufs Meer hinaus, du wirst wahrscheinlich ertrinken, aber gute Reise? Das ist unmenschlich. So, und das.
Was hat Alexander Dobrindt da gesagt?
Das will er auch nicht. Also er würde das als Grenzbeamter nicht machen. Aber das ist ja die Frage, wenn wir so theoretisch diskutieren über Kontingente, über Obergrenzen, dann ist ja trotzdem noch die reale Frage, was macht man mit den Menschen, die da sind? Weil die fliehen ja, weil sie an anderen Orten sterben. Es sind sehr viele immer noch auch Kinder, die im Mittelmeer ertrinken. Und ich frage mich, oder das kann sich jeder fragen, welche Eltern würden sich entscheiden, in so ein Boot zu steigen, wissend, dass das untergehen kann und sie und ihre Kinder ertrinken, wenn nicht alles, wo sie gerade sind, schlimmer ist als das, was sie als Risiko in Kauf nehmen. Und das zeigt doch, wie verzweifelt die Leute sind, aber wenn die auf der Flucht sind.
Ein gutes Stichwort, weil die Weltbank vermutet, dass es bis 2050 über 140 Millionen Klimaflüchtlinge geben könnte. Auch wenn sicher nicht alle davon nach Europa kommen würden. Das heißt, dass in nicht so ferner Zukunft wahnsinnige Anstrengungen auf uns zukommen werden. Wenn die EU es jetzt schon nicht schafft, Migration effektiv zu steuern, wie kann sie mit dieser Mammutaufgabe klarkommen?
Na gut, der erste Punkt, und das ist das, wofür wir Grünen immer werben und wo alle mal sagen, ach, das grüner Kram, die Fluchtursachen bekämpfen. Ne? Also Klimakrise bekämpfen heißt eben auch eine sichere Heimat für die Menschen, die sonst fliehen müssen, weil sie nicht mehr da leben können. Und das ist dasselbe wie bei Entwicklungszusammenarbeit. Mhm. Das wird immer als erstes gekürzt im Bundeshaushalt. Und nachher fragten sich, okay, die Leute verhungern so, die können da nicht bleiben. Also Fluchtursachen zu bekämpfen, den Ländern zu helfen, dass die Leute dort leben bleiben wollen. Die meisten Leute wollen ja da bleiben, wo sie herkommen. Und auch, das ist ein zweiter ganz konkreter Vorschlag, viele Leute fliehen überhaupt nicht weit, sondern erstmal in die Nachbarländer. Das sind aber auch oft Länder, denen es nicht gut geht. Auch die zu unterstützen dabei, dass da eine Unterbringung funktioniert. Auch das kann man tun. Aber diese Fluchtursachen zu reduzieren, den Ländern auch zu helfen, mit der Klimakrise umzugehen, damit die Leute überleben, das ist doch das, was wir machen können, damit die Probleme nicht entstehen oder zu gut es geht aufgehalten werden können. Bei der Klimakrise kann man nicht mehr davon reden, dass die Probleme nicht entstehen. Aber den Leuten zu sagen, wenn sie kein Wasser mehr haben, wenn es so heiß ist, dass man da nicht mehr leben kann, bleibt da. Das kannst du eben auch nicht machen.
Schauen wir nochmal ganz kurz auf die EU. Wenn man über die EU spricht, dann hat man quasi bei jedem Thema immer dieses eine faule Ei im Korb. Das ist Ungarn unter Viktor Orban, der blockiert, was er kann, nutzt Subventionszahlungen aus und versucht trotzdem an allen Ecken und Enden den Ruf der EU zu zerstören. Wie lange will man sich von solchen Menschen, auch beim Thema Migration, auf der Nase rumtanzen lassen?
Also im Thema Migration sind es zum Glück Mehrheitsentscheidungen und dadurch kam es nicht auf die Stimme an. Und das ist ja an vielen Stellen so. Und wir Grünen sprechen uns auch grundsätzlich auf europäischer Ebene für Mehrheitsentscheidungen aus, damit
da
es diese Blockade.
Dann auch einmal eine Gesamtentscheidung, eine
das ist das Problem. So. Und da, wo es ist ja auch immer wieder gelungen, auch bei der Ukraine-Sanktions, also Russland-Sanktionspolitik im Fall der Ukraine, dann auch Situationen hinzukriegen, wo man dann Orban durch Druck, Gespräche, was auch immer dazu bewegt hat, den Weg frei zu machen. Die EU hat ja auch Sanktionsinstrumente gegen Ungarn und auch schon genutzt. Das sind alles Möglichkeiten, die da sind. Aber grundsätzlich ist die Perspektive, weil wir können das jetzt am Fall von Ungarn diskutieren, aber wir wissen nicht, wie sich die Regierungen in der EU verändern. Wir haben jetzt schon Giorgia Meloni in Italien, wir haben einen Aufstieg von Rechtspopulisten in sehr vielen demokratischen Ländern in der EU. Dass nicht Einzelne die EU blockieren können, das ist am Ende der Grundsatzmechanismus, den wir entscheiden müssen. Und natürlich dafür zu werben, dass dann auch in den Ländern wieder demokratisch gewählt wird.
Mhm. Vielleicht einmal kurz zur Zahl, die ich am Anfang genannt habe. 3/4 der Deutschen wünschen sich eine fundamental andere Asylpolitik. Es gibt Erhebungen, die teilweise sagen bis zu 80%. Warum sind die Grünen auch für diese Menschen die richtige Wahl?
Weil wir diejenigen sind, die Asylpolitik sachlich und lösungsorientiert führen und nicht mit Scheindebatten, die am Ende gar nichts bringen.
Auch wenn diese Menschen gerne sehen wollen, dass weniger Menschen nach Deutschland kommen dürfen?
Aus meiner Sicht wird eine europäische Verteilung auch dazu führen, dass die Leute, die sich in Europa ungeregelt auf den Weg machen, dann weniger nach Deutschland kommen, weil es eine faire Verteilung gibt. Aber ich sage, die Menschen, die nach Europa kommen und die ein Grundrecht haben zu bleiben, die haben das Recht zu bleiben. Das ist die grüne Position.
Unter anderem auch, weil in der Vergangenheit Deutschland dann halt einfach, weil es andere nicht gemacht haben, halt gesagt haben, dann machen es halt wir.
Angela Merkel hat das einmal gemacht, wenn das die Frage ist.
Ja, es gab noch mehrfach diese Situation, dass Deutschland sich dann selber bereit erklärt hat.
Auch andere Mitgliedsländer haben das gemacht, das war nicht nur Deutschland.
Am Ende
aber
fast
Deutschland
nur noch.
War auch in der Vergangenheit, nee, also es waren immer auch andere Länder und das
Schweden
ist immer diese deutsche Perspektive,
dass
das Deutschland das einzige Land wäre. Deutschland war auch verantwortlich dafür, dass es dieses Dublin-System somit gibt.
Das stimmt.
Und Deutschland hat in anderen Fragen, wenn ich mir die Finanzpolitik von Wolfgang Schäuble angucke, nicht immer nur im Interesse anderer Länder in der EU gehandelt, sondern da auch ganz schön viel an Vertrauen kaputt gemacht. Deswegen brauchen wir aus grüner Sicht eine grundsätzliche proeuropäische Politik, die eine faire Perspektive für alle Länder beinhaltet und dann haben wir auch ein gutes Standing in der EU und wenn wir es umgekehrt machen, dann nicht.
Schauen wir zum Schluss nochmal ganz kurz ein bisschen in die Zukunft. Die Grünen waren immer mit dem Thema Klima verbunden. Das wird jetzt für viele Menschen immer unwichtiger. Muss da mittelfristig ein anderes Thema her, mit dem man ihre Partei direkt in Verbindung bringt?
Nein, ich möchte, dass Klima das Thema ist, was die Menschen so wichtig finden, wie es ist. Und das, ich bin ja jetzt hier nicht aus dem Selbstzweck, sondern aus einer wahnsinnigen inhaltlichen Überzeugung. Und wir alle wissen doch, was die Klimakrise bedeutet, wenn wir sie nicht aufhalten. Und das betrachte ich als meinen Job, alles dafür zu tun, was ich tun kann.
Nächstes Jahr stehen 5 Landtagswahlen an, 2 davon im Osten. Da sind die Grünen teilweise nur noch eine Fußnote. Warum ist Ihre Partei im Osten so irrelevant. Klimawandel gibt es ja auch da.
Also ich würde nicht sagen, dass wir irrelevant sind. Wir werden aktuell
nicht
gewählt.
In den Landtag.
Das ist aber der Unterschied. So, und wir arbeiten natürlich hart daran. Ja. Also ein Punkt, den wir bei den letzten Landtagswahlen gesehen haben, ist, dass es durch diese Zuspitzung wird die AfD stärkste Kraft oder schafft das eine andere demokratische Partei. Auch Leute, die Grünen gewählt haben, sich dann entschieden haben, CDU oder SPD zu wählen. Und das kann ich auch aus dem Impuls heraus verstehen, zu sagen, dann wähle ich eben Herrn Woidke, was dann am Ende für die Leute, die dann nicht die Grünen gewählt haben, eine schlechte Wahl war, weil er jetzt ein schlechter Ministerpräsident ist. Und da zu sagen, es macht einen Sinn, trotzdem auch kleinere Parteien zu wählen, die wir ja im Osten sind, weil es dann dazu geführt hätte, wenn die Grünen in den Landtag gekommen hätte, Herr Woidke nicht mit BSW, sondern auch mit einer anderen Koalition zusammenarbeiten können, dass das auch eine gute Antwort auf die AfD ist. Das ist aus meiner Sicht jetzt der erste Job, den wir haben, weil das ist bei den letzten Landtagswahlen passiert. Und das zweite ist, wir erleben, dass es bei bestimmten Themen im Bereich Klimaschutz auch mehr Vorbehalte gibt gegen unsere Politik, als das teilweise in den westdeutschen Bundesländern so ist. Und deswegen wollen wir mehr ins Gespräch kommen, um da auch vielleicht wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Unser Parteivorsitzender Felix Bandanschak, der wie ich aus NRW kommt, hat heute ein Wahlkreisbüro zusätzliches eröffnet in Brandenburg. Und wir schauen, dass wir als Bundestagsfraktion unsere Abgeordneten einladen, jetzt viel stärker dort auch vor Ort präsent zu sein. Ich fahre morgen auch nach Brandenburg, um eben diese Gespräche zu führen.
Es werden wahrscheinlich auch nicht immer angenehme Gespräche werden. In Baden-Württemberg will Cem Özdemir nächstes Jahr dafür sorgen, dass es weiter einen grünen Ministerpräsidenten gibt. Was würde es für Ihre Partei bedeuten, wenn er das nicht schafft?
Also es würde erstmal für Baden-Württemberg bedeuten, dass sie eine deutlich schlechtere Regierung haben, weil Cem Özdemir wäre ein sehr guter Ministerpräsident für Baden-Württemberg. Und das ist ja das Hauptinteresse, wofür wir antreten. Aber es wäre natürlich auch für die Grünen total schade. Wir sind sehr stolz darauf, einen Ministerpräsidenten zu stellen und würden gerne hier in Berlin das auch schaffen.
Dann würde ich mal sagen, Sie kennen es vielleicht schon so ein bisschen hier, wenn Sie schon meine Folge gehört haben. Wir gehen hier immer mit Musik raus. Welchen Song hören Sie, wenn sich im Bundestag gerade wieder alle angeschrien haben und Sie gehen in Ihr Büro und denken sich, boah, jetzt will ich aber vernünftig runterkommen?
Also ich kann sagen, welchen Song ich umgekehrt höre.
Zum Hochhypen?
Ich weiß, an welchen Song.
So ein bisschen.
Genau, wenn ich Reden schreibe und weiß, ich treffe auf Friedrich Merz.
Ja.
So, da, ich habe eine ganze Playlist fürs Reden schreiben, aber einen Song, den ich oft höre, ist...
Die Anti-Merz-Playlist,
Nicht nur fürs Reden schreiben, aber I Love It von Icona Pop ist beispielsweise so ein Song, den ich dann höre. Man sollte nicht so viel reininterpretieren, aber die Stimmung passt dann.
Dann hören jetzt einfach mal alle ganz kurz auf den Text und ich sage danke, dass Sie hier waren.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hallo, mein Name ist Paula.
Hallo, ich bin Adrian.
Hey, ich bin Sissy.
Und mein Name ist Juri.
Und zusammen sind wir das neue Team von Die Woche, dem Funk-Podcast.
Den kennt ihr bis jetzt vielleicht unter dem Namen Was die Woche wichtig war. Wir haben zwar den Namen abgekürzt, aber ihr bekommt weiterhin genau das.
Jeden Freitag die News, die Woche wichtig waren, aus Politik, Gesellschaft und Popkultur.
Mit allen Hintergründen und Zusammenhängen, die ihr auf TikTok wahrscheinlich noch nicht bekommen habt.
Und unseren Text dazu.
Aber eine Sache ist wirklich ganz neu.
Uns gibt es jetzt auch als Videopodcast auf Spotify und YouTube.
Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ciao.
Bis dann.
Bye.
Bis dann.
Die Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.